Wer glaubt, ist nie allein. Das ist das Thema, liebe Zuhörer, einer fünfteiligen Exerzitienreihe, die wir jetzt über 5 Wochen uns gebracht haben. Ich darf Sie ganz herzlich dazu begrüßen, selbst wenn Sie die anderen Teile vielleicht nicht so mitverfolgen konnten, das macht gar nichts. Trotzdem haben Sie heute wieder die Gelegenheit, in einer in gewisser Weise auch in sich abgeschlossenen Stunde an diesen Betrachtungen zum Thema Wer glaubt, ist nie allein teilzunehmen. Ich begrüße zu dieser heutigen Sendung, es ist auch der Referent dieser ganzen Reihe gewesen, Herr Monsignore Dr. Peter Wolf. Guten Abend, Herr Monsignore
Guten
Wolf.
Guten Abend.
Monsignore Wolf, Sie sind Generalrektor des Säkularinstituts für Diözesanpriester im Schönstattwerk und Sie schöpfen bei dieser Exerzitienreihe aus einer reichen persönlichen, spirituellen Erfahrung und auch pastoralen Erfahrung. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben, uns das auch zu vermitteln. Liebe Zuhörer, Herr Monsignore Wolf wird zu Beginn seines 5. Vortrages nach einer kurzen Musikpause, die wir gleich zur Einstimmung hören werden, noch einmal kurz aufgreifen, wie der Weg der letzten Sendung gegangen ist, wie die Spiritualität diese Gemeinsamkeit im christlichen Glauben herausgearbeitet hat und dann wieder gleich überleiten zum heutigen Vortrag. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie aus dieser besinnlichen Stunde viel mitnehmen können für Ihr eigenes geistliches Leben und dass Sie jetzt auch wirklich zur Ruhe kommen können, um sich ganz darauf einzustellen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind zum 5. Abend zusammen und ich möchte Sie gern noch einmal mitnehmen und einladen auf den Weg dieser Exerzitien. Wir haben uns in diesen Exerzitien auf den Weg gemacht, weg von einem Glauben im Alleingang, weg von einem Denken und Leben, das im Single-Dasein verbleibt und das wirklich die Gemeinschaft und das Miteinander sucht. Wir haben uns in diesen Exerzitien leiten lassen von der Ahnung, dass in unserer Zeit etwas aufgebrochen ist, was zu mehr Miteinander und zu größerer Solidarität drängt. Wir haben das sogar außerhalb der Kirche wahrgenommen, in dem, was Menschen zusammenbringt in unserer modernen Zeit, was Menschen suchen im Feiern miteinander, im Erleben wollen beieinander, was sie herauslockt aus dem Einzeldasein, aus dem Rückzug in die Privatheit und in die einzelne abgeschlossene Wohnung. Es gibt heute viel Suchen nach Gemeinschaft in unserer Gesellschaft. Und von dieser Spur haben wir uns leiten lassen, dann auch im Raum der Kirche, im Raum des Glaubens, haben aufgenommen, wie das Glauben miteinander in der biblischen Weise des Alten Testaments ging, haben hingeschaut auf Jesus, was er angestoßen hat. Er, der sehr wohl Einzelne herausgefordert hat, aber sie doch hereingeholt hat in die Nachfolge, in einen Kreis um sich herum, der Menschen gesammelt hat zu einem Miteinander im Glauben. Und wir haben uns hineingewagt in die Zeit der Kirchengeschichte, wie sich die Gemeinden entwickelt haben, wie ein Bewusstsein entstanden ist, dass man wirklich um das Heilige zusammenkommt, das Heilige, den Heiligen. Es ist ein Wort, das in der Ostkirche bis zum heutigen Tag lebendig ist und wo gesagt sein möchte, dass wir durch das, was wir geschenkt bekommen im Glauben, durch die Eucharistie und die Taufe, durch das Heilige, das uns Gott schenkt, zu einer Gemeinschaft werden, zu einer Communio von Heiligen. Und wir haben gespürt und gesehen an vielen Beispielen durch die große Zeit der Kirche und der Art, wie sie Gottesdienst gefeiert hat und wie sie ihre Kirchen gebaut hat, dass sie sich gern umgeben hat mit dieser Gemeinschaft der Heiligen. Sie wollte nicht alleine glauben, sondern mit anderen zusammen. Und dieser Spur wollten wir auch am letzten Abend folgen und haben gesucht nach Spuren einer Spiritualität der Gemeinschaft, wie sie der Heilige Vater gefordert hat für dieses neue Jahrtausend, das wir begonnen haben. Er hat vor sich gesehen, wie in einer Vision, dass die Zukunft des Christentums so etwas braucht wie eine Spiritualität der Gemeinsamkeit, des gemeinschaftlichen Glaubens, des kirchlichen Glaubens. Und wir durften in den letzten Jahren auch immer wieder erleben, wie Menschen das tatsächlich suchen. In den großen Pilgerfahrten nach Rom, in den Besuchen des Heiligen Vaters in verschiedensten Ländern. Immer wieder war auch ein Suchen und Drängen nach dem Erleben von großer Gemeinschaft, von Gemeinschaft im Glauben. Wir haben diese Ahnung aufgenommen und uns damit beschäftigt, dass mitten im Umbruch der Zeit auch ein neues Erleben von Kirche und Gemeinschaft im Glauben fällig wird. Das, was im Großen der Gesellschaft und der Welt im Gang ist, an Globalisierung und Solidarisierung als weltweite Strömungen, das will auch in der Kirche eingeholt werden, indem unter uns Christen ein größerer Sinn für das Miteinander wach wird, ein größeres Gespür für das gemeinsame Glauben und für dieses Erleben. Wer glaubt, ist nie allein. Ich finde, mit diesem Wort, das auch zum Thema unserer Exerzitien geworden ist, hat unser Heiliger Vater wirklich einen Grundton angeschlagen und einen Akkord vor unser Gehör hingestellt, der uns helfen und leiten kann in dem eigenen Suchen auf dem Weg unseres Glaubens. Ich möchte den letzten Abend unserer Exerzitien darauf verwenden, dieses Wort, wer glaubt, ist nicht allein, zu beziehen auf unser Glauben zusammen mit Maria. Wer sich auf dem Glaubensweg auf den Weg macht, der hat in ihr eine Mitglaubende, eine, die vor ihm geglaubt hat und der man sich anschließen kann für diesen ganzen Weg hin zu Christus und hinein in den Glauben. Maria wird selig gepriesen im Evangelium. Elisabeth preist sie selig dafür, dass sie geglaubt hat. Unser verstorbener Heiliger Vater hat seine ganze Enzyklika über die Gottesmutter unter diesen Gedanken gestellt, hat sie uns vorgestellt, uns, den Katholiken und den evangelischen Christen, als eine Schwester im Glauben, als eine, die mit uns zusammen an Jesus hängt und ihm glaubt. Die Stunde der Verkündigung ist eine einzige Herausforderung zum Glauben. Maria erschrickt über die Anrede des Engels und denkt nach, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Gottes Ruf schaltet unser Nachdenken nicht aus. Er will den ganzen Menschen mit Kopf und Herz, mit Verstand und mit seiner ganzen Liebe. Gott schaltet uns nicht zur Hälfte aus, er will uns ganz engagieren. Das zeigt sich gerade in dieser Berufung der Gottesmutter, die für so viele Christen zu einem Vorbild geworden ist im Glauben. Zu einer, die mit uns glaubt, die uns in unserem Glauben nicht allein lässt. Die bei jedem Christen mehr oder weniger, manches Mal ganz still und ganz im Hintergrund, da ist mit ihrem Glauben. Denn sie ist die Erste, die an Jesus glaubt, die Erste, die von ihm überhaupt hört, dass er kommt, dass er anfangen will, dass er auf diese Erde drängt. Sie ist die Erste, die sich ihm öffnet. Sie ist die Erste im Glauben. Und so haben Christen immer wieder verstanden, aus der Heiligen Schrift heraus gespürt, ja, diese Frau ist offensichtlich gedacht als eine, die mit uns geht, wenn wir glauben wollen, wenn wir den Schritt tun wollen zum Glauben, zur Anhänglichkeit an Jesus. Es ist etwas Schönes, dieses Miteinander im Glauben zu entdecken, sie als eine Schwester im Glauben zu entdecken und wahrzunehmen, als eine, die auch herausgefordert war zum Glauben und der der Glaube nicht einfach in den Schoß gefallen ist. Auch für Maria war es schwer, dem Engel zu glauben, dieser großen Berufung zu trauen. Es hätte ja auch alles wie ein Traum sein können, denn der Engel ist nicht geblieben. Der Engel zieht sich wieder zurück. Und das ist sie allein mit dieser Botschaft und mit dieser Herausforderung zu glauben. Und es ist Großes, was da von ihr erwartet wird. Sie soll sich verlassen auf die Möglichkeiten Gottes. Er, nicht ein Mann, wird dieses Kind hervorbringen in ihrem Schoß. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, ist die Antwort des Engels. Und sie wird herausgelockt zu diesem großen Glauben. Es ist ein Sprung zum Glauben, wie er viele Jahrhunderte vorher von Abraham erwartet wurde, in ihrem Volk Israel. Ganz am Anfang steht auch einer, der herausgefordert wird zum Glauben. Gott fordert ihn heraus, sich darauf zu verlassen, dass er neues Land findet. Gott fordert seinen Glauben heraus, sich darauf zu verlassen, dass er ein Kind bekommt, obwohl er und seine Frau Sarah schon längst über dem Alter sind, wo man Kinder bekommt. Er soll ausziehen aus seiner Heimat in ein verheißenes Land und er soll Vater werden jenseits all der irdischen Möglichkeiten bei seinem Alter und bei dem von Sarah. Wahrhaftig, eine Herausforderung steht am Anfang des Glaubens in Israel und steht am Anfang des Glaubens der Christen. Wie Abraham als erster herausgefordert wird von Gott im Alten Bund, so ist Maria im Neuen Bund die erste, die von dieser Herausforderung getroffen wird. Beide dürfen irgendwie am Anfang ganz großer Glaubenswege stehen. Abraham ist uns ganz vertraut als ein Vater des Glaubens. Immer wieder spricht die Theologie und auch die Liturgie von ihm als Vater des Glaubens. Auch von Maria dürfen wir so denken, dass sie nicht nur eine Schwester im Glauben ist, eine, die mit uns glauben muss und zum Glauben herausgefordert ist wie wir, sondern auch, dass sie eine ist, die am Anfang steht für viele andere, die nach ihr glauben werden und denen sie wie eine Mutter im Glauben ist. Manche haben gemeint, sie müssten den Glauben Marien so leicht machen, dass man bei ihr gar keine Herausforderung zum Glauben mehr spürt, dass sie gleichsam alles weiß. Oh nein, ich denke, wir dürfen im Leben Mariens wirklich damit rechnen und davon ausgehen, dass sie vor einer ganz großen Herausforderung stand. Ich denke, es ist fromme Übertreibung, wenn man bei ihrem Glauben so denken würde, dass sie alles schon gesehen hat, wie jemand, der im Himmel ist, der also gar nicht mehr glauben muss, sondern alles vor sich sieht. Nein, Maria ist herausgefordert, mitten in dieser Welt zu glauben, dass ihr Kind, das ist wie jedes andere, das ist wirklich der Sohn, der verheißene Sohn Gottes ist. Und sie musste immer wieder ihn erleben in diesem Stall von Bethlehem, auf der Flucht, ihn erleben in diesem Kaff von Nazareth und den Glauben festhalten, er ist der verheißene Messias, er ist der verheißene Sohn Gottes. Und seines Reiches soll kein Ende sein, so hieß es in der Ankündigung des Engels. Aber war das nicht in einer Riesenspannung, als sie dann erleben musste, wie das war im Stall, wie das war auf der Flucht, wie das war Jesus unter den anderen Kindern? Sie müssen sich das einmal vorstellen, so finde ich das in einer Predigt von Pater Kendenich ausgedrückt. Sie müssen sich das einmal vorstellen, er ist Sohn Gottes Und die Mutter muss dem Kinde all die gewöhnlichen Dienste leisten, die eine Mutter einem hilflosen Kind leistet. Auch bei den rein natürlichen Bedürfnissen, die ein Kind nicht allein befriedigen kann, muss die Gottesmutter dem Heiland helfen. Und jetzt soll sie glauben, das ist Gottes Sohn, das ist der König des Himmels und der Erde. Wenn sie auch alles Mögliche sagen von Englein, die da herumgegangen sind und herumgepfiffen haben, aber die Engelein, die sehe ich nirgendwo. Ich sehe das nüchterne Leben. Das Leben der Gottesmutter war so nüchtern wie unser Leben, betont er. Und er stellt immer wieder heraus, was das eine große Herausforderung war, zu glauben und im Glauben den Weg Jesu mitzugehen, als Mutter im Hintergrund. Und seines Reiches wird kein Ende sein, so fährt er fort in seiner Predigt. Und jetzt steht sie vor seinem Tode, jetzt soll er getötet werden. Und seines Reiches soll kein Ende sein. Schauen Sie einmal, wie groß sein Reich ist. Da steht sie unter dem Kreuz. Doch nicht einmal eine Handvoll Frauen ist da unten. Und ein einziger Mann steht zu ihm, Johannes. Und seines Reiches soll kein Ende sein. Sehen Sie die Gegensätze. Sind Sie sich derer mal bewusst geworden? So fragt er in einer Predigt seine Zuhörer und Zuhörerinnen. Was möchte er? Zum Bewusstsein bringen, wie groß die Spannung war zwischen der Verheißung, die Maria in ihrer Berufungsstunde erfährt, durch den Engel tief erleben, erfahren darf, aber dann gilt es zu glauben. Ab der Stunde danach gilt es zu glauben ein ganzes Leben lang und nicht zu schauen und zu sehen wie im Himmel, sondern oft gerade den Gegensatz zu erleben, wie Jesus eben erleben muss, dass ihm die Leute weglaufen, wie sie Jesus sehen muss auf dem Kreuzweg, und am Kreuz. Maria ist nicht begnadet mit der Visio Beata, mit der Schau der Seligen, sodass sie nicht mehr glauben müsste. Nein, in der Heiligen Schrift wird sie selig gepriesen dafür, dass sie geglaubt hat. Das ist das biblische Marienbild, an dem wir uns orientieren. Halten wir eine kleine Stille und betrachten in uns, wie Maria uns im Glauben vorausgeht, zuerst herausgefordert vor uns allen an diesen Jesus und die Verheißung über ihn zu glauben. Ich freue mich daran, dass in letzter Zeit immer mehr Menschen Maria wieder entdecken als eine, die glauben musste, die geglaubt hat, als eine, die im Glauben herausgefordert war und die gerade so uns ein Vorbild sein kann, uns vorausgehen kann auf diesem Weg des Glaubens. Ich freue mich, dass der verstorbene Heilige Vater Maria gerade so vorgestellt und so den Menschen unseres Jahrhunderts neu gezeichnet hat. Vielleicht ist es gerade auch diese Herausforderung ihres Glaubens, warum viele Menschen sich gerade von Maria verstanden fühlen. Selbst solche, die mit Gott und Kirche, mit Glauben gar nicht so ganz zurechtkommen. Ich höre immer wieder von solchen Menschen, die Maria ein Kerzchen anzünden in der Kirche, obwohl sie gar keine so großen Kirchenlichter sind, wie andere vielleicht denken über sie. Ja, da gibt es ein Verstandensein und sich verstanden fühlen von dieser Frau und Mutter Jesu, die herausgefordert ist, in der Nähe Jesu all das auszuhalten, was ihm widerfahren ist. Da gibt es Bilder, die Maria darstellen mit dem toten Sohn auf dem Schoß. Sie darstellen unter dem Kreuz, wie sie das standhalten muss und durchhalten muss mit ihrem Glauben. Das spüren viele Menschen, dass sie Ähnliches erleben. Stunden, wo ihnen der Glaube unendlich schwer wird, wo ihnen alles genommen ist. Und wo auf einmal diese Frau, diese Mutter mit ihrem Glauben da bleibt, stehen bleibt, ihren eigenen toten Sohn hinhält und dabei bleibt. Es ist eine eigenartige Erfahrung um diese Maria und ihren Glauben. Und ich denke, dass sie schon vielen Christen wieder zum Glauben verholfen hat. Oder geholfen hat über eine lange Zeit, wo sie nichts mehr sagen konnten, wo sie nicht mehr wussten, wo sie dran sind und wo sie in ihrer Nähe doch durchgehalten haben. Diese Gottesmutter, die nicht viele Worte macht und doch bei den Menschen ist und irgendwie eine Aufgabe hat von Gott her, unter den Menschen etwas auszustrahlen, von dieser Zuversicht, von diesem Glauben. Ich habe vor kurzem viel davon gespürt in einem Gedicht, das mir ein Mitbruder geschenkt hat, mitgebracht hat. Es ist aus Würzburg und in Würzburg in seiner Pfarrei hat man eine Marienstatue aufgestellt. Sie stand vorher in einem Weinberg, war verwittert und war irgendwie auf die Seite geraten vom Weinberg, hat man sie dann mal weggestellt in den Pfarrgarten und jetzt wieder in die Kirche. Eine Frau aus der Gemeinde hat zu diesem Einzug in die Kirche ein Gedicht gemacht. Ein Gedicht, in dem sehr viel durchkommt von dieser Gottesmutter und ihrem Glauben, ihrem Dasein zwischen den Menschen. Vorher stand sie in dem Gelände, wo der wunderbare Wein vom Stein wächst, der dort ganz bekannt ist. Deshalb ist das Gedicht überschrieben Maria am Stein. Ich lese es Ihnen gerne vor. Wie lange bist du schon hier am Stein? Wie vom Himmel gefallen stehst du da, den Mond unter den Füßen? Standst du da im Weinberg? Schon immer das Kind fest im Arm, spürtest Kälte und Schnee und die Hitze des Sommers und die Mühe der Menschen. Wie lang schon? Da sahst du unten am Weinberg Häuser wachsen, steinerne Truhen voll mit Leben von Frauen und Männern, den Kindern, dem Alltag, der Arbeit, der Sorge und der Suche nach Trost und nach Freude. Bist du deshalb, wer weiß, eines Nachts heruntergewandert, hast dich selbst Stein als Stein in die Häuser der Menschen gefügt, das Kind fest im Arm, vielleicht ihnen näher zu sein, auch in dunkelster Zeit, im Schatten der Schuld und des Todes, im furchtbaren Feuer. Das Kind fest im Arm hast du mit uns überdauert. Still begleitet schwere Schritte in anderes Leben, endlich Frieden. Neue Zeiten kamen mit neuen Kälten. Hast du dich etwa verborgen? Nein, nur geduldig gewartet, dich finden lassen und mit dir das Kind. Und heute ziehst du, du weißt, was du tust, in ein neues Haus, das doch schon so alt ist. Lädst uns zum Ort der Ruhe, der Quelle der Wandlung, zeigst, wo es ist, das wahre Licht, das wahre Leben, in dem Kind in deinen Armen, dem göttlichen Licht. Ich finde, diese Frau hat gut getroffen an dem, was sie mit dieser alten steinernen Statue erlebt haben, über den Krieg hinweg, die dann in der Stadt unten war, und jetzt wieder in die Kirche einzieht. Ja, das Schicksal der Mutter, die da mitgeht. Die da mitgeht im Glauben und mit den Menschen durchsteht all diese Herausforderungen einer neuen Zeit. Maria, eine Glaubende, die uns vorausgeht. uns Mutter im Glauben. Ich denke, wo immer es um die Zukunft des Glaubens geht, um seine Weitergabe an die nächste Generation, da dürfen wir auf Maria setzen. Sie ist Mutter der Glaubenden. Irgendwie hat Jesus sie hineingestellt in diese Aufgabe damals unter dem Kreuz. Hat er die Aufgabe gegeben, für die Menschen da zu sein, für den, den wir gern Johannes nennen, den Lieblingsjünger unter dem Kreuz. Er durfte von Jesus das Wort hören, sie, deine Mutter. Und sie durfte im Blick auf ihn hören, sie, deinen Sohn. Ja, Jesus selber hat diese Mutterschaft im Glauben gestiftet, damals am Kreuz. Und Johannes, von ihm heißt es, dass er sie angenommen hat, sie mit in sein eigenes genommen hat. Und er ist uns der große Zeuge des Glaubens geworden. Er gilt dem ganzen Johannesevangelium als der große Zeuge all dieser Erfahrung mit Jesus, die er weitergibt, damit auch wir glauben können. Niemand hat ein größeres Interesse als die Mutter Jesu, dass wir ihm glauben. Niemand hat ein größeres Interesse als sie, dass der Glaube eine Zukunft hat und dass die Nachfolge Jesu weitergeht. Dass die Jugend, dass die Jünger an Christus glauben und zu ihm gehören. Immer wieder in der langen Geschichte der Kirche hat es diese Erfahrung gegeben und immer neu bringt sie diese Erfahrung ins Wort. Sie ist der Stern der Evangelisation, hat unser verstorbener heiliger Vater gerne gesagt und sie immer wieder als diejenige gekündet, die wie ein Stern voranzieht, wo wir die Evangelisation, die Verkündigung des Evangeliums voranbringen wollen. Viele haben sich mit ihr auf den Weg gemacht, die Missionare früherer Jahrhunderte, die Missionare der letzten Jahrzehnte, immer wieder sind sie mit ihr im Gepäck, mit ihr auf den Fahnen, mit ihr in ihren Büchern ausgezogen. Neue und alte Orden und Gemeinschaften haben sich ihr geweiht, wenn es um die Zukunft des Glaubens ging. Vinzenz Palotti hat ein wunderschönes Wort geprägt, hat gesagt, sie ist der große Missionar. Wenn er seine Leute ausgeschickt hat in die Mission, dann ging sie ihnen voran. Sie ist der große Missionar, sie wird Wunder wirken, hat er seine Leute ermutigt. Und immer wieder steht sie da, als eine, von der Zukunft und Hoffnung ausgeht. Vor Jahren habe ich den Pfarrer von St. Pauli besucht. Er hat sein Pfarrzentrum Stella Maris, Meeresstern, und das ist für ihn die Gottesmutter genannt. Sie hält er hoch, mitten in diesem Milieu, mitten unter den Leuten, die am Hafen arbeiten, mitten unter den Leuten, die da durch die Straßen kommen. Mit ihr hält er aus in seiner Kirche, die dem heiligen Paulus geweiht ist und von der dieses ganze Gebiet den Namen hat, St. Pauli. Er hält aus mit ihr. Ja, mit Maria kann man mittendrin in der Welt durchhalten und bei seinem Glauben bleiben, weil sie diesen Glauben zu schützen weiß. Viele haben sich unter ihrem Mantel wie geborgen gefühlt. Und dieses Bild findet man überall und immer wieder. Und es drückt aus, dass Menschen bei ihr Schutz suchen. Nicht nur gegen die Unwitter der Welt und der Zeit, sondern auch und gerade für ihren Glauben. Bei ihr, von ihr geschützt zu glauben und den Weg der Nachfolge zu gehen. Eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen durften und die bei ihr immer wieder erfüllt worden ist. Heute, vor 45 Jahren, hat der Papst Johannes der 23. das Konzil eröffnet. Heute, vor 45 Jahren, damals war es das Fest der Mutterschaft Mariens. Man wollte ganz bewusst an einem Marienfest das Konzil eröffnen. Diese große Zusammenkunft der Bischöfe aus der ganzen Welt, um neu über die Situation unserer Kirche nachzudenken. Und es ist ein großes Konzil geworden. Ein großes Konzil, das Kirche zum großen Thema gemacht hat. Wenn heute über das letzte Konzil gesprochen wird, dann wird ganz häufig hervorgehoben, dass es ein Konzil ist, das über das Selbstbewusstsein der Kirche neu nachgedacht hat und dass die Konstitution über die Kirche, über das Miteinander des Glaubens, über das Miteinander des Christseins dargestellt hat. Das gehört also auch hinein in unser Thema, in unser Anliegen der Exerzitien zu entdecken, das Gesamt der Kirche. Das wollte neu bewusst werden, was denn die Kirche ist, dass dieses Miteinander im Glauben zu unserer Berufung gehört, dieses Leben in der Kirche und dass die Kirche miteinander mit den Papst, den Bischöfen und den Priestern, mit allen Ordensleuten, mit allen Laien zusammen ein Zeugnis ist, hinein in die ganze Welt. Dass wir ein Sakrament sind für die Zeit und für die Welt, wir die ganze Kirche. Und die Kirche hat neu nachgedacht über die Gottesmutter und dieses Miteinander. Und am Ende des Konzils hat Papst Paul VI. Der Gottesmutter einen neuen Titel gegeben. Sie genannt die Mutter der Kirche. Das Konzil, das an einem Marienfest beginnt und zu einer großen Erneuerung der Kirche führt, zu einer großen Neubesinnung über unser Kirchesein, es mündet noch einmal ein, so wie unsere Exerzitien, in den Gedanken, dass Maria eine Rolle hat für diese Kirche. Damit Christus in ihr neu geboren wird, damit Christus in ihr lebt und ausstrahlt, dafür möchte sie mütterlich dienend zur Verfügung sein, so wie es die Kirche sein soll. Kirche soll eine marianische Kirche werden, in der Christus ganz zum Zug kommt, wie er auf dem Schoß Mariens auf vielen Bildern ganz zum Zug kommt, weil er den Menschen die Arme entgegenstreckt. Sie darf den Boden bilden, den Schoß, von dem er ausgeht und hineinwirkt in die Welt. Sie darf der Hintergrund sein für ihn, der liebende, tragende Hintergrund für ihn und sein Wirken. So möchte auch die Kirche eine mütterliche Dienstfunktion tun, dafür, dass Christus in der ganzen Welt publik wird, dass Christus in der ganzen Welt ankommen kann und sein Heil geglaubt wird und sichtbar wird. Im Konzil hat die Kirche über Maria nicht in einem eigenen Schema nachgedacht, sondern in einem Text gesprochen, der ganz von der Kirche handelt. Ich finde, das war eine große Sache, Maria zu entdecken in ihrer Funktion, in ihrer Aufgabe, in ihrer Sendung für die Kirche. Ja, die Kirche ist nicht allein, wenn sie an Christus glaubt und wenn sie Christus in die Welt hineinträgt, da ist Maria als das große Geschenk vom Herrn hintendran. Sie geht mit der Kirche. Sie ist nicht allein gelassen in ihrem Glauben. Die Kirche ist sich neu bewusst geworden, wie gerade Maria ihr vornehmstes Glied ist und wie in ihr all das verwirklicht ist, was Kirche selber sein soll. Kirche soll Christusträger sein. Kirche soll Träger des Evangeliums sein und Bringer der frohen Botschaft, Bringer des Erlösers. Das alles darf Maria und durfte Maria in der Geschichte sein. Und dieser Mutter sind wir als Einzelne und ist die Kirche als Ganze anvertraut, ihrer mütterlichen Sorge. Davon spricht die Konstitution über die Kirche und vor allem das 8. Kapitel Lumen Gentium schon. Aber noch deutlicher, um das gleichsam zu unterstreichen, hat der Papst bei der Schlussakte des Konzils am letzten Tag für Maria einen neuen Titel ausgerufen: Mater Ecclesiae, Mutter der Kirche. Als vor 2 Jahren, am 8. Dezember 2005, der Abschluss des Konziles nach 40 Jahre dieses Abschlusses gefeiert wurden, durfte ich in Rom sein und habe diesen großen Dankgottesdienst miterlebt. Ihn hat unser neuer Heiliger Vater gefeiert und dann in einer wunderbaren Predigt diesen Schlussakt des Konzils noch einmal lebendig gegenwärtig werden lassen. Und er sprach davon in seiner Predigt: Ich habe mir diese Worte damals mit nach Hause genommen. Er sprach: In meiner Erinnerung bleibt der Moment unauslöschlich eingegraben, als ich die Konzilsväter beim Hören der Worte Papst Paul VI. Wir erklären die allerseligste Jungfrau Maria zur Mutter der Kirche, spontan von ihren Sitzen erhoben und stehend applaudierten. So haben sie die Mutter Gottes, unsere Mutter, der Mutter der Kirche ihre Ehre erwiesen. Tatsächlich nahm der Papst mit diesem Titel die marianische Lehre des Konzils auf und gab so den Schlüssel für ihr Verständnis. Maria steht nicht nur in einer einzigartigen Beziehung zu Christus, diesem Sohn Gottes, der als Sohn Gottes Mensch werden wollte. Indem sie vollkommen mit Christus verbunden ist, gehört sie auch vollkommen zu uns. Ja, wir können sogar sagen, dass Maria uns so nah ist, wie kein anderer Mensch es sein kann. So hat er es in seiner Predigt ausgedrückt. Und so hat er auch noch einmal diesen Moment vom Ende des Konzils lebendig gemacht, als dieser Titel Mater Ecclesiae, Mutter der Kirche, ausgesprochen wurde. Ja, so wollen wir die Gottesmutter sehen, als eine Mutter, die uns hilft, Kirche zu sein, die uns hilft, zu glauben, die uns nicht allein lässt in unserem Glauben. Die Mutter des Hauptes, so heißt es in der Predigt weiter, ist auch die Mutter der ganzen Kirche. Sie hat sozusagen vollständig von ihr Besitz ergriffen. Sie hat sich ganz Christus hingegeben und wird von ihm allen als Geschenk übergeben. Tatsächlich, je mehr sich die menschliche Person schenkt, desto mehr findet sie sich selbst. Das Konzil wollte damit Folgendes sagen: Maria ist so sehr mit dem großen Geheimnis der Kirche verwoben, dass sie und die Kirche untrennbar zueinander gehören, so wie Christus und sie untrennbar miteinander verbunden sind. Ja, ich möchte Sie einladen, Maria so zu sehen und so zu entdecken, als eine, die da zu uns gehört, die uns nicht allein lässt mit unserem Glauben. Wer glaubt, ist nicht allein. Dieses Motto war für mich in den letzten Wochen wie ein Magnet, der ganz viele Gedanken angezogen hat. Beobachtungen in der Welt um mich herum, Beobachtungen in der Geschichte der Kirche, Beobachtungen bis hinein in das letzte Konzil. Wie ein Magnet hat dieses Wort des Heiligen Vaters, wer glaubt, ist nicht allein, für mich Wirklichkeiten wieder neu entstehen lassen, und ich habe sie zusammengesammelt für Exerzitien, für einen Weg, den ich mit Ihnen gehen wollte, um Sie einzuladen, dass wir uns in unserem Glauben nicht allein gelassen erleben und vorkommen und dass wir immer mehr miteinander entdecken, dieses Miteinander, dieses Glauben dürfen, weil andere vor uns geglaubt haben, dieses Glauben können, weil andere um uns herum glauben, dieses Glauben werden, weil der Glaube nicht nur eine menschliche Basis hat, sondern eine ganz große Stütze in den Heiligen des Himmels und gerade auch in der Mutter unseres Herrn. Ihr sind wir anvertraut mit unserem schwachen Glauben. Ihr sind wir anvertraut auf dem Weg unseres Glaubenwollens. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie und dass wir immer wieder solche Erfahrungen machen dürfen und mit der Zeit ganz gewiss werden, dass der Heilige Vater es richtig getroffen hat, wenn er uns zuruft, wer glaubt, ist nie allein.
Wer glaubt, ist nie allein, das war der Titel dieser heutigen Sendung, fünfter Teil einer gleichnamigen Exerzitienreihe mit Monsignore Dr. Peter Wolf, dem Generalrektor des Säkularinstituts für Diözesanpriester im Schönstadtwerk. Herr Monsignore Wolf, herzlichen Dank für diesen heutigen Vortrag, für alle fünf Vorträge. Heute hatten wir in gewisser Weise einen krönenden Abschluss. Wir haben über die Mutter gesprochen, Inbegriff des Trostes, wenn alle einen verlassen, und gleichzeitig Höhepunkt echter Herzensgemeinschaft. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche all unseren Zuhörern, dass sie diesen Trost und die Zuversicht aus ihren Vorträgen, besonders auch aus diesem heutigen Vortrag, ein ganzes Stück weit und wer weiß, vielleicht fürs ganze Leben mitnehmen können in ihren Alltag. Darf ich Sie jetzt zum Abschluss noch bitten, dass Sie uns Ihren Segen geben, dass all diese Worte auch entsprechend ihre Frucht bringen mögen.
Gerne, ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der lieben Gottesmutter und aller Engel und Heiligen, segne sie auf dem Weg ihres Glaubens und schenke ihnen immer auch lebendige Gemeinschaft des Glaubens, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Nochmals herzlichen Dank und auch Ihnen darf ich im Namen all unserer Zuhörer Gottes Segen und viel Erfolg in Ihrem Apostolat, in Ihrer Berufung wünschen.
Danke, gleichfalls.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen und gesegneten Tag und weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Ihr Peter Sonneborn.